Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
This place. No one knows for sure. This place was not built to keep anything out. This place was built to keep something.
Something has been released.
Something.
Did you find what you were looking for? Did you expect to find me?
What are you?
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 393 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Geist des Daniel Grabsch. Hallo.
Hallihallo.
Witzbefreit geht's in diesen Abend, an dem wir über zwei großbudgetierte, auch tatsächlich sehr ambitionierte Filme, glaube ich, sprechen. Zumindest einer davon ist es und der andere zumindest großbudgetiert, über die heute keiner mehr redet. Was ja auch ein Kunststück ist, irgendwie richtig viel Geld auszugeben, nur damit die Leute schon 3 Jahre später sagen, ja, was ist das für ein Film, nie gehört?
Ja.
Lief der mal im Kino?
Ist das nicht der mit Liam Neeson?
Ja. Richtig, ja. Ja, da gab es ja so eine Welle, ne? Wo begann das eigentlich?
Na, etwa so in der Zeit. Ich würd mal sagen, so im Fahrwasser von Scream und so, vermutlich.
Ja,
Und ein bisschen Blair Witch noch mit dabei, so etwa die Ecke.
Ja, ich glaube auch, es gab einen relativ nahtlosen Übergang von diesem Hub Scream-inspirierten Retro-Slasher-Horror mit I Know What You Did Last Summer und Urban Legend und Cherry Falls und solchen Geschichten. Und genau. Das ging dann so fast unbemerkt über in diesen Geisterhaus-Horror.
Ja. Was mir, also bei mir ja offene Türen einrennt, ehrlicherweise, weil ich bin ja kein riesengroßer Slasher-Movie-Fan, jenseits von Freddy, ehrlicherweise.
Ja.
Und halt ein paar Halloween-Teile. Genau, aber eben alles, was irgendwie mit Geistergrusel zu tun hat, finde ich ja erstmal ansprechender.
Ja.
Bin mal sehr gespannt, wie das jetzt bei denen dann heute Abend ist.
Ja, es wird gruselig auf jeden Fall. Wir sprechen über The Keep, die unheimliche Macht aus dem Jahr 1983 von Michael Mann, Michael Manns zweiter Kinofilm. Und wir sprechen über 13 Geister im Original 13 Ghosts aus dem Jahre 2001. Wobei man auch noch darauf hinweisen sollte, 13 im Original wird geschrieben wie, es hat eine lustige Schreibweise.
Sowas ähnliches wie Fanfastic.
Ja.
Ja,
das war mal eine Zeit lang auch recht in und ich glaube, mittlerweile macht es auch keiner mehr.
Ja.
Aber irgendwo zwischen also Seven und diesem hier.
13 ihn.
Ja.
Ja.
Genau.
Okay.
Genau. Beides, wie gesagt, große Studioproduktionen und beides vermutlich Filme, an die sich heute nur noch die wenigsten erinnern. Und die Gründe dafür mögen sehr unterschiedlich sein.
Ja, aber dafür gibt es ja uns. Wir erinnern uns, damit ihr es nicht müsst.
Ich glaube, über The Keep wird zumindest noch einigermaßen regelmäßig gesprochen hier auch und geschrieben draußen in der Blogger-Innenlandschaft und in Filmpodcast Deutschland und international, wie auch immer, weil es ja doch so einen marginalen Kultstatus besitzt, nicht zuletzt aufgrund der Mitwirkung von Michael Mann als Drehbuchautor und Regisseur, aber 13 Ghosts, naja, egal, dazu später. Wir beginnen mit Die unheimliche Macht.
Mhm.
Und die UFDB-Inhaltsangabe hat geschrieben, Moonshade, ich glaube, das ist auch so ein typischer Moonshade-Film.
Würde mich sehr wundern, wenn er es nicht tut.
Und er schreibt, während des Zweiten Weltkriegs wird eine Division der deutschen Armee zu einem strategisch wichtigen Schloss in der Nähe eines rumänischen Passes beordert. Als die Soldaten die in die Mauern eingelassenen Kreuz aus Silber entfernen wollen, lassen sie so eine seltsame Wesenheit aus einem riesigen unterirdischen Hohlraum frei. Ach, lassen sie so eine seltsame...
Ja, auf diese Art und Weise, so.
Ja. Andersrum ist auch cool. Lassen Sie so eine seltsame Wesenheit.
So ein Ding halt, ja.
Zwischen den Mauern des Gebäudes eingesperrt war. Das hat bald tödliche Folgen für die Soldaten. Nacht für Nacht gibt es Opfer zu beklagen, sodass Oberst Wörmann Hilfe anfordert. Doch der Gesandte Major Kämpfer von der SS glaubt nicht an übernatürliche Zusammenhänge und beginnt nach Partisanen zu fahnden. Zwangsweise müssen sich die Deutschen an einen jüdischen Historiker wenden, der die Zusammenhänge klären soll. Doch der geht einen Pakt mit dem Wesen ein, um das Leben seiner Tochter zu retten. Und so weiter und so fort. Scott Glenn als mysteriöser Fremder, ich glaube Glaken heißt er, spielt auch noch eine wichtige Rolle. Der reist aus Griechenland an.
Ja.
Um das Schlimmste zu verhindern. Steht hier.
Ja.
Genau. Der Cast. Entschuldigung.
Vielleicht kann ich das mal ganz kurz vorneweg schicken. Also wann immer Scott Glenn auftaucht, bis kurz vor Ende, habe ich immer so eine seltsame Flashbacks zu dem Auftritt von Nicole Williams im Exorzist 3. Wo kommt denn der jetzt her? Warum? Was macht er da eigentlich?
Ja.
I kick ass for the Lord. Okay, das war Braindead, aber trotzdem.
Das ist richtig. Also man fragt sich doch bezüglich einiger Dinge, wo kommt das eigentlich her in diesem Film? Ja. Aber das hat ja auch produktionshistorische Gründe.
Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was du dazu erzählen
hast. Gar nicht so viel als das, was über den Wikipedia-Eintrag den Englischsprachigen hinausgeht. Denn es gibt nicht so viel mehr zu dem Film zu sagen, weil eben auch sich Michael Mann standhaft weigert, seit knapp 40 Jahren groß über diesen Film zu reden, wann immer er die Möglichkeit hat, sich zu äußern. Und einige haben es ja versucht, da wird in Interviews drauf angesprochen, sagt er, nee, das Ding ist gelaufen, das klappt einfach nicht mehr, der Drops ist gelutscht, das Kind ist im Brunnen gefallen und so weiter und so fort. Ich will darüber nicht reden. Das Ding kriegt auch keine HD-Veröffentlichung, zumindest keine offizielle. Es gab ja die Möglichkeit einer spielfilmlangen Making-of-Dokumentation Mitte der 2010er, 14, 15, sowas um den Dreh. Da ist, glaube ich, auch das Kickstarter-Projekt dazu gescheitert, weil sich einfach nicht genug SpenderInnen fanden, um das eben zu unterstützen, was eben auch auf den sehr marginalen Kultstatus dieses Films, glaube ich, verweist.
Okay.
Da ist es einfach, glaube ich, auch keine Geschichte, auf die die Welt gewartet hat. Dass es eine zu erzählen gäbe, das ist, glaube ich, allen klar. Denn was wir hier vor uns haben, ist das Fragment eines offensichtlich viel größeren, viel längeren Films, über den es eine Menge Trivia gibt. Aber ich glaube, das wenigste davon ist auch belastbar. Denn es wird zum Beispiel hier und da immer wieder von einer dreieinhalbstündigen Workprint-Fassung oder Rohschnitt-Fassung berichtet. Es gibt aber keine belastbaren Beweise dafür, dass es die wirklich jemals gab. Und dass die wirklich irgendwie jemals jemand gesehen hat, außerhalb von irgendwelchen Executive Boardrooms bei Paramount.
Ja.
Auch Michael Mann hat das nicht bestätigt. Er hat eben gesagt, er wollte einen sehr viel längeren Film machen und konzeptionell sei das sehr viel größer angelegt, epochaler die Geschichte. 3,5 Stunden wirken mir allerdings hanebüchen, denn kein Studio dieser Welt und allem voran eben nicht so ein Mainstream-Gigant, wie es Paramount 1983 war, gibt einem relativ unerfahrenen Regisseur Geld in die Hand, um einen Epos zu machen, das länger ist als Lawrence von Arabien und in rumänischen Katakomben spielt 99% der Zeit.
Ja.
Will nur heißen, es gibt eine Menge Geschichten zu dem Film zu erzählen. Ich glaube, dass die meisten davon aber nicht stimmen.
Ja, vor allem aber auch nach der Geschichte mit Michael Cimino.
Ja, das mag der Auto mit reinspielen. Das war ja zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht so lange her, ne?
Eben.
Ja. Nun. Jetzt ist der Film eben knapp 100 Minuten lang und das ist nicht unbedingt gut so und unabhängig davon, dass er eben offenbar auf ein so kurzes Maß zurechtgeschützt wurde, dass vieles keinen größeren Sinn mehr ergibt, machen sich da eben auch hier unter technische Probleme bemerkbar. Es gibt nicht fertiggestellte Spezialeffekte, auf der Tonspur springt gerne mal die Lautstärke von unhörbar leise zu gellend laut, Toneffekte sind übersteuert, Musik ist viel zu präsent und dann wiederum kaum hörbar. Das schwankt eben wirklich nicht nur von Szene zu Szene, möchte ich sagen, sondern teilweise von Schnitt zu Schnitt, also von Einstellung zu Einstellung.
Ja, es ist eine ganz, ganz schräge Nummer, das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Deswegen kann ich auch ehrlicherweise gar nicht so nach der ersten und einzigen Sichtung für mich bisher großartig einen klaren Standpunkt formulieren. Ich kann dir nicht sagen, ob mir der jetzt großartig gefallen hat oder nicht. Ich meine, ich kann halt ziemlich deutlich und klar sagen, ich werde in diesem Leben kein Michael Mann-Fan mehr. Die meisten Filme, die er gemacht hat, habe ich jetzt mittlerweile gesehen und über einen Großteil davon haben wir auch schon gesprochen und es gibt Filme, bei denen ich halt vorher gesagt habe, ach nee, komm, lass mal gut sein, aber eben durch das Gespräch sind sie um einiges mir näher gekommen und all das. bei dem bin ich halt sehr gespannt, weil ich glaube, ich sehe bei dem bei The Keep ganz viele Dinge, die konzeptionell eben sehr gut sind und durchaus gut funktionieren könnten und mich auch eigentlich ansprechen sollten. Ich finde ein paar Performances halt tatsächlich ganz großartig und ich finde immer die so Entscheidungen wie eben Tangerine Dream halt für die Musik zu nehmen, finde ich hochinteressant. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich gut funktioniert, wohlgemerkt. Aber ich fand's faszinierend, mich damit zu beschäftigen. Und dann sehe ich aber eben auch zum Beispiel so eine Sachen wie, naja, die gesamte Leistung von Ian McKellen zum Beispiel, bei der ich irgendwie denke, na, da bin ich auch ein bisschen froh, dass du in deinem Alter ein bisschen besser geworden bist, weil das ist jetzt nicht so dolle, was du hier ablieferst. Und wie gesagt, ich hab überhaupt kein klares, ausformuliertes Bild von diesem Film, den ich aber grundsätzlich erstmal wirklich sehr, 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 sehr interessant einstufen
wollte. Oh, das ist ein guter Einstieg. Von Ian McKellen gibt's. Ian McKellen hat eine nicht besonders gut kuratierte Homepage, ianmckellen.com, wo da sind auch Tagebucheinträge drin, seinerseits zu einigen Filmen, an denen er mitgewirkt hat, vor allem eben solche aus den 80er, 90er Jahren. Und er hat einen kurzen Tagebucheintrag auch zu The Keep, das heißt dann einfach so Notes bei Ian McKellen, das ist, glaube ich, die Rubrik auf seiner Webseite. Und er schreibt eben dazu, dass er sich wochenlang ganz der Method-Actor da vorbereitet hat und sich einen rumänischen Akzent antrainiert hat und dafür auch eben in der Region unterwegs so mit Leuten gesprochen hat und keine Ahnung, was da dran ist. Aber auf jeden Fall behauptet er steif und fest, er hätte sich wirklich wahnsinnig gut darauf vorbereitet, um die Rolle so authentisch zu spielen wie möglich. Und Michael Mann hätte ihm am ersten Drehtag gesagt, drop the accent und ich möchte, dass du mehr wie Chicago klingst. Mhm. Und so spielt er das dann eben auch. Also er hat keinen wirklich erkennbaren seine Ausdrucksweise, seine Dialektik verrät seine Herkunft nicht in diesem Film, was ich ein bisschen merkwürdig finde, da er einen jüdischen Partisanen spielt, namens Kusa.
Der auch aus dem Dorf kommt, wo das alles sich zuträgt, ja.
Ja, aber einen amerikanischen Akzent hat. Mhm. Das eben in Kombination mit Scott Glenn, dessen Zunahme zumindest darauf hindeutet, dass er griechischer Herkunft ist und er ja auch, glaube ich, aus Griechenland einreist. Jürgen Prochlo als SS-Mann.
Nee,
SS ist nicht.
Wer macht's?
Genau.
Einheit, ja.
Spricht,
genau. Gabriel Byrne als SS-Mann. Ja.
Genau, amerikanisches Englisch mit deutschem Einschlag und das ist wirklich ein dialektisches Mash-up-Verbrechen, möchte ich sagen, dieser Film.
Ja.
Aber damit sei ja auch, an der Stelle haben wir damit auch mal den G-Cast genannt, der eben wirklich, wirklich, wirklich gut ist.
Oh ja, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Als die Credits halt liefen, und dachte bei mir, ach, das ist ja interessant. Ach ja, dann das ergibt schon durchaus Sinn. Also jemand wie eben Jürgen Prochno halt Anfang der 80er nach seinem Durchbruch quasi mit Das Boot zu setzen. Ist schon verständlich. Ich finde es immer doof, dass man ihn halt irgendwie nicht aus der Uniform rauskriegt, aber bitte. Als ich Gabriel Byrne las, dachte ich mir, natürlich. Natürlich ja, ist Gabriel Byrne in diesem Film drin. Also ganz, ganz, also, ne? Also was der schon alles gespielt hat und nicht unbedingt immer gut.
Nein.
Ja, aber ich finde ihn tatsächlich mit einer der interessantesten Figuren in diesem Film. Also auch gerade seine Leistung. Ich wünschte tatsächlich, sie hätten daraus ein bisschen mehr gemacht, glaube ich, alles in einem. Ich habe irgendwie so das Gefühl, der gesamte Prolog, der immerhin eine Dreiviertelstunde geht, verschwindet halt irgendwann in der Belanglosigkeit, weil eben ja andere Themen, meistens halt um Scott Glenn und um Ian McKern, interessanter werden.
Ja, denkst du? Okay.
Das Gefühl habe ich, ja. Ich habe das Gefühl, die gesamte Aufmachung, die Prämisse, das, was den Film halt ursprünglich interessant macht. Oh, guck mal, Nazis gegen Vampire oder sowas.
Ja, in dem Sinne schon. Ja, die Prämisse ist stark. Da werden jede Menge Fährten gelegt, irgendwie interessante Ideen gestreut, die dann nicht wirklich fruchten auf den letzten Metern, ja, leider.
Das ist das, was ich meinte.
Ja. Ich möchte ein bisschen differenzieren. Ich möchte nicht sagen, ich liebe oder ich mag The Keep im klassischen Sinne, aber ich habe den Film lieb auf eine ganz besondere Art und Weise, dem ich einfach so als herziges Beispiel im Sinne von grandios gescheitert. Man hat es eben versucht und es sollte einfach nicht sein. Vielmehr noch als die Tatsache, dass einfach da ein Studio gesagt hat, das vielleicht auch unsicher wurde, ob des Stoffes und der Art und Weise, wie Mann diesen Film gedreht hat, das dann sagt, nee, das können wir so nicht machen und 3 Stunden sind ein bisschen zu lang und mach mal 90 Minuten draus und so weiter und so fort. Darüber hinaus wundert mich ehrlich gesagt noch viel mehr, dass man ihn eben den Film in dieser Form dann veröffentlicht hat, eben mit einer kaputten Tonspur, mit nicht fertiggestellten Effekten, mit einer, sagen wir mal, zweiten Hälfte, die wenig bis keinen Sinn ergibt, weil das muss ja auch jedem Executive, der seitens der Produktionsfirma und seitens des Verleihs da für den Film zuständig war, aufgefallen sein, dass man sowas eigentlich nicht zeigen kann, ohne einfach Hohn und Spott und vor allem ein desaströses Ergebnis an den Kinokassen zu ernten. Weil der Film ist einfach unfertig. Und das wird mich jetzt nicht überraschen, wenn das Ding so eine Low-Budget-Produktion, vielleicht sogar ein Debüt-Spielfilm wäre. Aber der hat schon ordentlich Geld gekostet. Da sind echte, talentierte, auch teils bekannte Schauspieler drin. Ja. Und durch die Mitwirkung von Tangerine Dream und hier an der Kamera Alex Thompson, auch ein legendär guter Kameramann, der sowas wie Excalibur gemacht hat und irgendwie auch preisgekrönter Kameramann, das sind ja auch Leute ran, die wirklich beteiligt, die wirklich Prestige mitbringen.
Aber man sieht es dem Film ja auch durchaus an.
Ja.
Weil er sieht ja sehr gut aus. Also er sieht, ich fand dann, sah ein bisschen so aus, als hätte man vielleicht dann doch noch ein kleines bisschen mehr Geld irgendwie reinstecken können. Mhm. Aber das Ding funktioniert halt durchaus über weite Strecken und auch storytechnisch. Da wird jetzt nicht was wirklich großartig Neues gemacht. Ne? Also Nazis, übernatürliche Sachen und so, das gehört ja schon fast zum guten Ton. Ja?
Ja.
Aber was ich halt so seltsam finde, ist eben, dass der Film eben einfach so ab irgendeiner ganz komischen Stelle anfängt, nicht nur zu zerfasern, weil er eben diese von dir gerade sehr schön beschriebenen Probleme hat, sondern er wirkt irgendwann wie eine Low-Budget-Produktion.
Mhm.
Ich hab's vorhin schon mal ganz kurz gesagt und ich weiß gar nicht, wie weit ich da noch näher drauf eingehen kann oder um was anderes zu sagen, aber ich habe mich halt wahnsinnig an Ian McKellen gestört. Ganz, wirklich ganz, ganz, ganz massiv. Also später, wenn sie ihn dann verjüngen, dachte ich so bei mir, okay, jetzt verstehe ich so ein bisschen und es ist okay, kann man mal machen und es funktioniert relativ gut, weil Ian McKellen war offenkundig nie jung.
Ja.
Bestimmte Entscheidungen kann ich dann einfach mal im Laufe des Films ein bisschen besser nachvollziehen. Aber das macht sie noch lange nicht gut.
Mhm.
Und ich meine das nicht mal, weil er diesen Akzent aufsetzen musste, den er irgendwie eigentlich nicht haben wollte, sondern einfach es ist kitschig und hat das Effektniveau, also dieser Old Man Maske, hat ein Effektniveau, das ich eigentlich nicht vorstellen kann, dass das so gewollt war. Und dann ist eben McKellen eben auch so hammy in dem, was er da tut. Und also im Prinzip der ganze Teil, den der Film halt am Anfang aufbaut, mit den Wehrmachtssoldaten, die eben gierig sind und dann eben die Kreuze abnehmen wollen und dann eben das unheimliche Etwas da wecken und Jürgen Prochnow, der als ambivalente Figur eingeführt wird, aber eben, sagen wir mal, grundsätzlich erstmal zumindest Protagonistenmaterial halt darstellt und er eben mit Gabriel Byrne im Clinch ist und so. Das sind alles ganz, 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 ganz tolle Momente, die mich irgendwie hoffen lassen, dass das irgendwas zu sagen hat.
Mhm.
Und dann kommt eben Ian McKellen und dann lassen sie ihn alles sagen, was der Film von alleine sagen sollte, aber sie lassen es ihn sagen, um es nie wieder erwähnen zu müssen. Und dann ist er eben, ja, wie soll ich sagen, dann ist er, ob das an der Anleitung von Michael Mann liegt oder wo auch immer, aber er ist einfach nicht überzeugend als alter Mann. Oder eben auch nicht in dem, was er da so tut. Ich habe so das Gefühl, in dem Moment, in dem sie diese Storyline reinbringen, mit ihm als Schauspieler da in dieser Maskerade, verliert der Film für mich ein ganz, ganz großes Stück des Interesses, des Charmes, das er vorher hatte.
Mhm.
Und muss dann ganz schön arbeiten, finde ich, um mich da wieder in irgendeiner Form zurückzubekommen. Und dann streuen sie ab und an noch ein bisschen was rein, wie hat eben zum Beispiel die Prochnow und Byrne-Geschichte geht ja noch ein bisschen weiter. Und immer wenn die beiden auftauchen, denke ich mir, oh ja, jetzt interessiert mich der Film wieder.
Ja, ja.
Aber ich meine, auch der unheimliche Aspekt, der funktioniert ja auch durchaus ganz gut. Das möchte ich dem Film ja überhaupt nicht absprechen.
Mhm.
Und so, ich habe...
Also Möller sah, die unheimliche Macht sah, sieht übrigens, dass das der so eine Art Formwandler auch ist in dem Film, ist auch nicht dem Zufall geschuldet, sondern einfach der Tatsache, dass er zu Beginn der Dreharbeiten noch kein wirklich feststehendes Konzept hatten dafür, wie er aussehen soll. Deswegen ist er eben am Anfang einfach so eine Rauchkreatur, die ich finde, ehrlich gesagt, auch ganz hübsch getrickst ist. Also ich finde das authentisch unheimlich. Und später ist es dann eben einfach ein Mann im Gummikostüm, der auch okay aussieht, muss ich sagen. Also.
Ich habe damit tatsächlich auch gar keine so größeren Probleme, dass er im Prinzip seine eigene Gestalt rekonstruiert dadurch, dass er eben andere umbringt, die er für umbringenswert hält, was ja dann eben die Gelehrten halt auf den Plan bringt. Der sagt, ja, nee, ist noch eine super Sache hier, ne? Wir haben praktisch den Supergolem gerade, der eben Nazis umbringt, und er ist auf unserer Seite. Auch diese Prämisse, finde ich halt hochinteressant. Da steckt eine Menge drin. Eine Menge, von dem ich eben tatsächlich echt noch mehr erfahren wollen würde.
Ja, ja.
Aber das passiert halt nicht, weil dafür sehen wir dann halt Scott Glenn.
Ja. Du hast was ganz Wichtiges gesagt, was ich glaube mir auch gar nicht so bewusst war, obwohl ich den Film schon dreimal gesehen hatte und ich mich immer wieder frage, woran hakt es eigentlich, dass der Film dramaturgisch so scheitert, wo ich doch eigentlich mir mittlerweile ganz gut auch rekonstruieren soll, was die Handlung hätte eigentlich sein sollen. Also sagen wir mal so, ich habe die mittlerweile in meinem Kopf so zurechtgerückt, dass der Film für mich einfach, was so seinen reinen nackten Plot betrifft, einigermaßen Sinn ergibt. Also ich kann das nachvollziehen. Ja. Ist auch nicht wahnsinnig komplex, deswegen ja auch mein Punkt, der Film taugt nicht für 3,5 Stunden. Also sollte es so eine Fassung geben, ich würde sie gerne mal sehen, ich glaube, sie wird aber genauso wenig funktionieren wie diese hier. Dennoch ist natürlich klar, dass einiges fehlt, aber viel wichtiger ist, als Marco zu benennen, das, was du vorhin genannt hast, mit Jürgen Prochnow als Figur, Wörmann, mit dem Potenzial für einen echt guten Protagonisten. Dass der Film aber irgendwann sagt, nee, ich habe eigentlich kein Interesse mehr an dem als Protagonisten. Ich konzentriere mich jetzt eher auf Ian McKellen. Ach nee, doch nicht, da ist ja noch Scott Glenn. Als enigmatischer, übernatürlich begabter Kämpfer aus Griechenland, der Dinge, Blitze aus den Augen schießen kann und dem jede Frau sofort zu Füßen liegt, wenn er denn das Dorf betritt dort. In Form von hier Eva, gespielt von Alberta Watson. Die auch so eine Nichtsfigur ist, was mir leid tut, weil sie die einzige nennenswerte weibliche Figur in dem Film ist und die sie eigentlich gar nichts zu tun kriegt, außer Scott Glenn anzuschwachten.
Ja, oder sich um Ian McKellen zu kümmern, ja.
Ja, natürlich. Ja.
Ja.
Scott Glenn übrigens top in Form, muss man sagen. Ja. Interessant, ihn hier zu sehen, weil er ist mir tatsächlich einfach durch meine filmische Sozialisierung, durch Schweigen der Lämmer immer so als FBI-Chef dieser Serial Crime Unit im Kopf und ich sehe ihn immer als alten Mann, egal wo ich ihn sehe, aber ihn hier zu sehen ist doch nochmal...
Ich muss auch sagen, also ich hab ihn gesehen und dachte, oh, es ist Scott Glenn. Ist es Scott Glenn? Ich weiß es nicht mehr so genau, aber er ist natürlich super in Form, aber seine Story ist halt ein großes Nichts und
nicht so in Form.
Nee, überhaupt nicht und es ist keine Ahnung, was da passiert wird. Ich finde halt diese Mulassar-Story finde ich halt echt spannend. Ich meine, es ist halt natürlich auch nicht wahnsinnig originell, weil es ist im Prinzip die Mumie. Aber es ist in Ordnung, funktioniert. Ich finde die Konfrontation, also die finale Konfrontation von Wörmann und Kämpfer tatsächlich ganz gut geschrieben und gespielt. Also das denke ich mir irgendwie, ja, das ist der Grund, warum man eben jemanden wie Prochnow eben tatsächlich in eine solche Rolle dann eben auch besetzt. Auch überhaupt Burns erster Auftritt, wenn er da in diesem Panzer sitzt, großartig.
Ja.
Die haben schon echte Momente und all das. Aber dass das eben alles dann so weggewischt wird für eine Story, die eben auch das Potenzial gehabt hätte, viel, viel tiefgehender zu sein. Man hätte doch durchaus was über die Rachegefühle der jüdischen Opfer sagen können und über eben auch die Problematik eben, was denn nun passiert, wenn eben halt da so ein übernatürliches Wesen eben auftaucht und im Prinzip die Möglichkeit verspricht, eben das alles zu ändern und so. Also da ist eine Menge Zeugs drin, wo ich irgendwie denke, das hätte wirklich, wirklich gut sein können.
Ja, klar.
So ist es halt irgendwie ambitioniert. Ich möchte nicht mal sagen gescheitert, weil dafür ist es alles zu gut. Aber es ist trotzdem unausgeglichen.
Ich frage mich eben auch, was uns da verloren gegangen ist der bedingt durch die Tatsache, dass der Film eben massiv runtergekürzt wurde von einer sehr viel längeren Schnittfassung. Denn der Film ist auch in meinen Augen nicht palpig genug, um einfach nur zu sagen, hier, Nazis sind gute Schurken, machen wir die doch mal einfach zu Nazis, die Bösen. Sind ja auch nicht alle Nazis böse. Wie gesagt, Jürgen Prochnow ist ja durchaus eine moralisch ambivalent gestrickte Figur.
Ja.
Aber Gabriel Byrne ist durch böse. Aber eben auch noch nicht, finde ich, auf dem palpigen Niveau der Nazis in den Indiana Jones Filmen zum Beispiel, natürlich, die einfach nur als gute Schurken taugen. Und insofern macht es für mich eben auch gar nicht so viel Sinn, auf der, sagen wir mal, Herkunft des jüdischen Intellektuellen Kusa, also den Ian McKellen spielt, hier so rumzureiten oder ihm diese Attribute zu verleihen, weil im Grunde ist dieses ganze Judentum, Nationalsozialismus, hegemoniale Dränge, imperialistische, was weiß ich, irgendwas, diese ganzen Sachen, die so der Film nebenbei hier einpflicht oder irgendwo mal so name droppt im Verlauf der Handlung, die werden an keiner Stelle vertieft. Und ich habe immer das ganze Gefühl, die ganze Zeit das Gefühl, da kommt noch irgendwas, aber da kommt dann einfach gar nichts mehr. Und das macht es eben so bedauerlich. Der Film ist eine Abfolge wirklich an unglaublich reizvollen Szenen. Also du kannst da 3 oder 5 oder 10 Minuten am Stück rausnehmen und sagen, wow, das ist Gott mit zum Besten, was das 80er-Jahre-Kino zu bieten hat. Der ganze Beginn des Films ist absolut großartig. Der Versuch des Diebstahls der beiden Nazi-Soldaten, also wenn sie versuchen, das Kreuz zu klauen und da eingesogen werden und die Körper zersprengen und das Ganze mit dieser ätherisch-sphärischen Tangerine-Dream-Musik untermalt. Das ist grandios. Das ist wirklich, finde ich, großartiges, weiß ich nicht, Abenteuer-Action-Sci-Fi-Horror-Hybrid-Spektakel-Kino.
Ja.
Und dann kommt wieder irgendeine abstruse Dialogszene mit Ian McKellen eben in schlechtem Make-up und denkt sich, nein!
Ja, genau das. Schön gesagt. Ich bin kein großer Fan von Tangerine Dream.
Ja.
Ganz ehrlich sagen. Ich finde es okay und ich mag die Musikrichtung, wenn man das so sagen kann, eigentlich soweit ganz gerne. Ich meine, ich habe früher viel Mike Oldfield, Vangelis und Jean-Michel Jarre gehört. Also von daher eigentlich müsste das etwas sein, das sag mal so halbwegs zumindest in meinem Bereich irgendwie angesiedelt ist. Aber ich konnte halt nie so wahnsinnig viel damit anfangen. Und hier habe ich eben so das Gefühl, dass es eben in mancherlei Hinsicht eben auch überhaupt nicht funktioniert.
Okay.
Ich finde die Idee interessant und das ist, glaube ich, das ist etwas, was sich wirklich wie Rotz am Ärmel hier durchzieht. Ich finde, wie viele andere Ideen des Films, ich finde sie halt hochinteressant. Ich weiß aber nicht genau, ob sie wirklich für mich zumindest so funktionieren, wie sie gedacht zu sein scheinen. Und ich finde halt, Das ist natürlich eine sehr, sehr Michael Mannige Szene, wenn eben zum Beispiel die gerade von dir erwähnten Nazi-Schergen da irgendwie durch das gleißende Licht halt irgendwie rennen, um dann eben das Zeitlupe natürlich mit wehenden Mänteln und
Lensflare
und gleich darauf an diesem Kreuz rumschrauben. Und da hast du halt eine Musik dazu, die ich habe so das Gefühl, wenn das in einem schlockigeren oder billigeren Film so wäre, dann würden wir uns darüber lustig machen. Aber es ist eben Tangerine und es ist Malcolm. Na doch, weil ich habe so das Gefühl, es ist so, wenn das, keine Ahnung, in Turkish Star Wars oder sowas wäre.
Aber das ist nicht in Turkish Star Wars.
Das ist mein Punkt. Der Film hat halt einfach so viele andere bessere Qualitäten und er bringt eben auch so viel zusammen, dass das halt die Intention oder mein Interesse ist hoch, aber ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die Musik, die er da präsentiert, die passt einfach mal gar nicht. Aber er hatte sie gerade noch rumzuliegen.
Ach ja, okay. Da bin ich fundamental anderer Meinung tatsächlich.
Ja, das ist auch voll in Ordnung, aber so wirkt es halt auf mich, wo ich irgendwie denke, das sieht irgendwie schon toll aus und ich verstehe, was du da machst und all das, aber also richtig guter Score ist das jetzt eigentlich nicht. Es mag vielleicht ein nettes Album sein, aber nicht dafür. Für diese Szene.
Na gut, ja.
Also deswegen sage ich aber auch immer wieder, ich werde eben einfach in diesem Leben kein Michael Mann-Fan mehr. Weil es eben etwas ist, was mich so nicht unbedingt anspricht, auch wenn ich sehen kann, dass das natürlich sehr, sehr gut gemacht ist.
Als wir damals über Legend von Ridley Scott sprachen, haben wir den eigentlich auch mit dem Tangerine Dream Score geguckt, in der amerikanischen Fassung, oder haben wir den mit dem Jerry Goldsmith Score geguckt?
Ja, ich glaube Jerry Goldsmith, ja.
Ich würde in dem Fall sogar recht geben und Zugeständnisse machen, würde sagen, ja, da gibt es eine Alternativfassung, eben die mit dem Goldsmith Score, die ist besser. Ansonsten Tangerine Dream, alles, was sie zusammen gemacht haben mit Michael Mann, eben nicht nur das hier, sondern auch Thief, sein Debütfilm, finde ich grandios. Und für mich ganz im Gegenteil, nicht nur habe ich nichts an der Musik zu bemängeln, ich finde, sie ist wirklich einfach so für mich auch einfach der Kit, der den Film zusammenhält, weil sie das einzig qualitativ gleichbleibend hochwertige erzählerische Element des Ganzen ist. Die Schauspielleistungen schwanken extrem stark von grottig zu grandios. Die Drehbuchzeilen von ja, gelungen oder zumindest passend, ich möchte nicht sagen, dass es große Kunst ist, zu oh, so spricht doch keiner.
Ja.
Effekte auch auf und ab. Gut, Kameraarbeit auch noch schön, wird aber eben auch zunichte gemacht durch den teilweise wirklich miesen Schnitt. Einfach Anschlussfehler, noch und nöcher. Szenen werden abgebrochen, bevor sie natürlich ausgespielt sind. Ganz schlimm zu behandeln. Zum Beispiel fand ich die Keilerei zwischen Scott Glenn und den Nazis, als sie ihn abführen und er befreit sich da und wirft eben einen in so einen Abgrund. Und ich denke mir, wow, cool, das könnte jetzt gern noch mal irgendwie 2 Minuten so weitergehen. Und dann ist die Szene vorbei. Er schmeißt einen Nazi in den Schlund und dann wird irgendwie geschnitten zu interessiert mich nicht. Aber in all diesen Momenten ist zumindest der Tangerine Dream Score immer sehr, sehr, ich möchte ja nicht sagen gut, weil es, offensichtlich ist das nicht deine Meinung, aber zumindest auf gleichbleibendem Niveau, aus meiner Perspektive mehr, hohem Niveau.
Du, ich möchte da überhaupt nicht widersprechen. Kein Stück, kein bisschen. Mein Punkt ist eigentlich ein etwas anderer, nämlich, dass ich, ich sage halt nochmal, ich bin halt nicht super, super dolle angetan davon. Sage rein theoretisch, müsste es eigentlich meinem Geschmack deutlich mehr entsprechen, tut es aber aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich habe nicht erörtert, warum das so ist, aber ich sehe halt sehr wohl natürlich genau das, was du gesagt hast, dass eben das qualitativ sehr hochwertig ist, dass das natürlich eben auch genau so gewollt ist und dass das eben auch ganz, ganz massiv eben nicht zum Stil aller Beteiligten gehört und all das. Ich kann halt nur dazu sagen, dass ich nicht finde, dass es für mich so funktioniert. Mhm. Weil als wir damals über den Herrn der Ringe gesprochen haben, habe ich mein Prof zitiert, der meinte, und wie ich sehe die Brillanz, aber ich mag es trotzdem nicht.
Ja.
Und das sehe ich halt hier eben auch relativ deutlich, weil ich verstehe es ja durchaus. Ich finde, für mich funktioniert es nicht so, wie es vielleicht anders funktioniert hätte, aber hätte, könnte, ne?
Ja.
Und das ist deswegen sage ich halt nicht, ich habe überhaupt gar keinen, ich bemänge es überhaupt nicht. Und ich würde auch niemals sagen, dass es schlecht ist. Mhm. Es ist halt nur etwas nicht, was bei mir so ankommt, wie es vielleicht ankommen sollte.
Ja, na klar. Mir fällt es sogar schwer, im Fall von The Keep eine eindeutige Empfehlung auszusprechen oder vehement abzuraten, weil ich ja selber hin und her gerissen bin. Einfach aufgrund der Kürze des Films mit gerade mal gut 90 Minuten kann ich nicht sagen, dass der Film mich jemals langweilt, auch beim dritten, vierten Mal nicht. Ich finde ungemein gut guckbar. Ich sehe allerdings all die Defizite und ich könnte nie jemandem widersprechen, der zum Beispiel sagt, das ist totaler Murks, sowas kann ich mir nicht antun, ich schalte einfach aus irgendwann, weil der Film ist technisch dafür zu uneinheitlich, er verliert sich komplett in einer windigen, fahrigen Geschichte, die am Ende nirgendwo hinführt, die auch gerne einfach mal Figuren, die als Protagonisten eingeführt werden, einfach so links liegen lässt, nur um sie dann später schnell um die Ecke zu bringen. Das ist einfach bedauerlich, inklusive der Tatsache, dass eben wirklich große, wie ich finde, großartige Handwerker wie Alex Thompson, wie gesagt, der großartige Kameramann, der mit Nicholas Roeg gearbeitet hat, der für Ridley Scott hier Legend gemacht hat, Year of the Dragon gemacht hat, dass die alles auf dem Altar einer wirklich schlechten Schnittfassung eines unfertigen Films so geopfert werden, finde ich so bedauerlich. Ja. Und dass ganz offensichtlich mal Michael Mann da irgendwie ein Wort der Mitsprache hatte, inklusive der Tatsache, das, was ich auch noch komplett absurd finde, er sich tatsächlich ein positiveres Ende für den Film gewünscht hätte, was ihm Paramount nicht geben wollte, im Wunsch darum, den Film nochmal um weitere 5 Minuten zu kürzen. Denn Scott Glenn stirbt gar nicht in seiner Wunschfassung, sondern wird eben quasi als sterblicher Mensch wiedergeboren und dann wieder vereint mit Eva und sie segeln munter in leicht melancholischer Stimmung davon, vermutlich zurück nach Griechenland. Dass sie ihm nicht mal das geben wollten, also ich verstehe die Entstehungsgeschichte des Films einfach nicht. Die ist vermutlich, die ist mutmaßlich interessanter als der Film selber. Ich habe mich gerade verloren. Weil ich glaube, ich möchte auch gar nicht so unmittelbar über den Film reden, irgendwie szenische Analysen betreiben, weil ich glaube, auf der Ebene scheitert er einfach. Da müssten wir auch über so Sachen sprechen, wie die Bernard-Vergewaltigung von Eva, die Käse ist.
Ja.
Die Austausche, die Dialogszenen zwischen dem Pater und Ian McKellen, die auch eine gemeinsame Historie offenbar eint, auf die aber niemals wirklich eingegangen wird.
Ja, ja.
Was bedauerlich ist. Vermutlich alles in dieser 3-Stunden-Fassung drin.
Also
die Sets sind toll.
Das auf jeden Fall. Deswegen sage ich halt, also ich glaube, ich würde ihn schon jemandem empfehlen, einfach nur, weil ich das eben alles durchaus sehr interessant finde. ich habe damit angefangen zu sagen, dass ich keine abschließende Meinung habe und ich schließe damit eben auch. Aber ich finde ihn halt so interessant. Also ich würde schon sagen, doch, kann man, sollte man sich mal angucken, um sich unter Umständen eine eigene Meinung zu bilden. Und eben zu gucken, ob eben die positiven Aspekte, die wir jetzt rausgearbeitet haben, überwiegen oder eben andere Sachen das unsehbar machen für einen persönlich. Ne?
Ja. Ein Film, der mich auch beim wiederholten Sehen immer wieder an den Punkt bringt, an dem ich sage, ich möchte eigentlich gar nicht mehr unbedingt. Und da kommt eben eine Szene, in der Gabriel Byrne durch seine toten Nazi-Schergen stapft und ja. Die alle kunstvoll angerichtet sind, so wie in der Szene aus Hannibal, der TV-Serie.
Ja, ja.
Kunstvoll drapierte Leichen, alle von hier Modassar dahin gerichtet. Gerichtet, soll das heißen. Großartige Sets. Also.
Ja, ja.
Irgendwann ist der Effekt verantwortlich für den Film gestorben, während der Produktion. Und Michael Mann hat die Sachen fertiggestellt selber, obwohl er keine Ahnung davon hatte, wie er dann auch später in Interviews gesagt hat. Aber ich möchte sagen, hier und da sieht man es, aber dann möchte ich doch sagen, im Großen und Ganzen sieht man es erstaunlich häufig auch nicht.
Ja.
Das Ende wollte ich noch sagen, hat mich ein bisschen über, wir haben über den Lucio Fulci-Film über dem Jenseits mal gesprochen,
La Vila,
und das Ende hat mich sehr daran erinnert.
Ja, das ist absolut richtig. Ich glaube, ich hätte es nicht so schön sagen können wie du gerade, aber ja, irgendwie stimmt schon.
Weißt du, was du schön sagen kannst?
Was denn?
Wo man dich unterstützen kann, deine Kunst.
Oh ja. Oh, das kann man tun, wie es zum Beispiel in dieser Woche der Stefan getan hat. Also vielen lieben Dank an Stefan.
Danke, Stefan.
Genau, man kann mich nämlich finden auf www.alinafox.de, wo man ein paar sehr hübsche Seiten sich angucken kann zu meiner Comic-Reihe mit gleichen Namen. Also ohne DE, aber ansonsten. Und man kann natürlich auch den Shop besuchen und dann könnte mich ganz großartig unterstützen, indem man ein Hörspiel kauft zum Beispiel oder den Sammelband, den es immer noch gibt oder Einzelhefter. Und ich bemühe mich auch immer, was Hübsches reinzuzeichnen und noch meinen Namen raufzukritzeln. Ja, nicht nur drei Kreuze, nein. Genau, und dann schicke ich das höchstpersönlich ab und kommuniziere wahnsinnig gerne mit jedem. Also von daher, da alinafox.de mal vorbeigucken, würde mich sehr freuen.
Ja, sollte man tun. Ansonsten hört gerne die diversen Spin-offs dieses Formats, wie die Bahnhofs Kino Extended Edition, ABC des Films, Spielfilm und so weiter und so fort. Ich bin ja relativ umtriebig und unterstütze vor allem Daniels und meine Arbeit hier im Bahnhofs Kino mit einer Mitgliedschaft bei Patreon oder Steady.
Oh ja.
Für relativ kleines Geld gibt es relativ viel, nämlich Zugriff auf unser ganzes Archiv. Regelmäßige Bonusfolgen, mittlerweile knapp 50, glaube ich, und jede Menge andere Goodies. Wer was lesen möchte, Kollabo ist auch immer noch im gut sortierten Buchhandel erhältlich.
Und kriegt übrigens auch meine vollständige Unterstützung, weil das Buch ist toll.
Dankeschön. Du hast einen Film vorgeschlagen, der mich echt überrascht hat.
Ja.
Nicht so sehr der Film, als vielmehr die Tatsache, dass du ihn vorgeschlagen hast, weil es ist ein Titel, den ich gesehen habe, ich glaube damals sogar im Kino und ich habe seitdem keinen einzigen Gedanken mehr daran verschwendet. Und ich glaube, ziemlich genau eine Stunde, nachdem die Kinovorführung vorbei war, hat diese Phase, dass ich verschwende keine Gedanken mehr an diesen Film begonnen. Und jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder 13 da. Geister. Wie geht's dir mit dem Film?
Es tut mir ein bisschen leid, wenn du das so sagst. Wie geht's mir mit dem Film?
Bist du zufrieden mit deinem Filmwunsch?
Ja, doch, durchaus. Ja, ja, kann man mal weggucken. Ist so ein bisschen so das Popcorn unter den Filmwünschen, glaube ich. Oder so. Also, nee, nicht Popcorn, sondern mehr Puffreis. Puffreis ist es, genau. Ne? Da ist irgendwie nichts drin, aber außer Zucker und man merkt gar nicht, wie man es futtert und irgendwann ist man voll.
Ja, sehr schön.
So, egal. So, ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte mit der Allegorie. Nee, mir geht's ehrlicherweise sehr ähnlich. Also du hattest ja vorhin schon diese Phase erwähnt, in der eben so eine Filme viel, viel, viel rauskamen. Gerne ja eben auch als Remakes von irgendwas.
Oh ja.
House on Haunted Hill und sowas. Oh, ja. Eben unter anderem kam eben auch dieser Film raus. Und ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwelche MTV-Werbespots gesehen habe oder irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall, ich hatte ihn so halbwegs auf dem Schirm. Und ich fand halt diese Idee mit dem Glashaus, glaube ich, ganz spannend. Und dann war das eher, also ich meine, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, sondern ich habe ihn dann erst auf VHS geguckt, würde ich denken. Aber ja, ich weiß ehrlicherweise nicht mehr so ganz genau, Ich hatte mich nicht, glaube ich, wirklich großartig darauf gefreut oder mir vorgenommen. Und ich habe irgendwie gesagt, ach ja, komm, hier so ein Gruselfilm, 13 Geister, klingt doch cool. Sowas in der Richtung. Habe ihn mir halt auch angeguckt und ich fand ihn auch, glaube ich, damals ganz, ganz knuffig. Aber ganz genauso wie du habe ich ihn auch relativ schnell wieder vergessen. Es gibt ja so ein paar Szenen, die mir halt durchaus noch im Kopf geblieben sind. Ich glaube, das ist das, was den meisten Leuten im Kopf bleibt. Also wie zum Beispiel der halbe Anwalt.
Ja.
Ne, und überhaupt diese ganze Prämisse von diesen Tomb Raider-artigen Rätselkasten Türensystemen. Bisschen an The Cube musste ich auch denken, natürlich. Dadurch.
Natürlich, ja.
Und so. Genau, so eine Sachen blieben mir halt auch in Erinnerung, aber alles andere nicht. Ich wusste zum Beispiel auch nicht mehr, wer da mitspielt.
Es gab bei der damaligen Zeit, ich glaube, namentlich einige relativ prominente Remakes, die zumindest, auch wenn keiner das Original gesehen hatte, zumindest sofort evozierten, oh, das ist ein Remake von einem Klassiker.
Ja.
Aus dem Haunted Hill, der, ich glaube, dann im Remake nur Haunted Hill hieß, ist so ein gutes Beispiel dafür. Und ja. 13 Ghosts gehört mit Sicherheit nicht dazu, weil ich glaube, keiner erinnert sich an das Original, möchte ich
Nein.
sagen. Der im Original, der zu Deutsch, in Deutschland hieß, das unheimliche Erbe.
Ja, und ja. Außerdem, meine, ja, William Castle, von dem das Original ja ist, ist ja vor allem eben durch seine Gimmicks bekannt.
Genau.
John Waters redet ja auch immer sehr viel davon, dass er eben diese Scratch-and-Sniff-Karten Odorama für Polyester eben sich mehr oder weniger von William Castle abgeguckt hat. Und Castle hat eben viel mit 3D gemacht und mit irgendwelchen unterschiedlichen anderen Effekten, mit denen er halt Leute mehr oder weniger in seine Filme gelockt hat. Und das heißt also, ich glaube, dass seine Filme eben eher durch seine Gimmicks bekannt waren, als durch ihre Qualität oder ihren Inhalt.
Ja, das könnte man so sagen. Da Castle Entertainment, die Produktionsfirma, gehört immer noch, ich glaube, sie existiert immer noch, zumindest auf dem Papier, Joel Silver, Robert Zemeckis und Gilbert Adler, die auch involviert waren in die Tales from the Crypt-Fernsehserie, unter anderem Robert Zemeckis und Joel Silver, zumindest sind ja auch namentlich sehr bekannt als erfolgreiche Produzenten bzw. Regisseure. Ich glaube, zeitgleich ist auch Raimi aufgeschlagen mit Ghost House Pictures zu der Zeit. Produzierte dann eben sowas wie das The Grudge Remake oder Boogeyman oder seinen eigenen Drag Me to Hell. Okay. Ein paar Jahre später und da Castle Entertainment, benannter William Castle, dann eben sowas wie das Haunted Hill Remake oder House of Wax, erinnert sich nicht an den Paris Hilton Klassik aus dem Jahr 2005. Sehr schön, 2009 Splice, unter anderem eben auch produziert von Dark Castle Entertainment, der wirklich hübsch ist, der Vincenzo Natali Film. Die haben eigentlich das gemacht, was ich glaube Blumhouse mittlerweile für sehr viel weniger Geld sehr viel profitabler macht, nämlich die haben einfach so relativ schnell wegproduzierte Filme veröffentlicht, relativ eingängige Stoffe. Und ich glaube, man hat sich mehr erhofft von diesem und anderen Filmen, also was den finanziellen Erfolg betraf, als dann letztendlich eingetreten ist. Denn 13 Ghosts, wie ich glaube, viele andere Dark Castle Entertainment Produktionen auch, die waren schon relativ teuer und die haben gar nicht so viel Geld eingespielt.
Ja.
Und deswegen ist auch, glaube ich, dieser Trend, so von wegen, wir machen jetzt mal Geisterhaus-Horror, recht schnell verschwunden.
Man muss ja dann doch ganz ehrlich sagen, 13 Ghosts ist eben natürlich für 2001er Verhältnisse, ist aber recht gut getrickst und recht ne, also man sieht schon, wo das Geld gelandet ist.
Der Regisseur Steve Beck kann ja auch nichts anderes. Der hat diesen Film gemacht, Ghost Ship, und sonst gar nichts. Und beide Filme sind schlecht, aber sehen hervorragend aus. Also tricktechnisch. Mm.
Ich möchte aber ehrlicherweise gar nicht sagen, dass 13 Ghosts wirklich schlecht ist. Schlecht würde ich ihn nicht bezeichnen. Deswegen meine etwas missglückte Allegorie vorhin. Ich glaube, es ist. Weißt du, was gut gewesen wäre, aus dem Ding keinen Film zu machen, sondern ein Computerspiel?
Ja, sowas wie Alone in the Dark oder sowas.
Ja, genau. Also irgendwie, dass man praktisch selber anfangen muss, irgendwelche Rätsel zu lösen und irgendwelche Türen gehen auf und du musst halt irgendwie. Sie haben sich halt wahnsinnig viel Mühe gegeben, ja auch zum Beispiel dieses Gimmick von Castle, der eben die Geister mit unterschiedlichen Brillengläsern hat, praktisch visualisiert hat für sein Publikum damals in den 60ern. In irgendeiner Form daher mit reinzubringen. Ich glaube, aber bei Castle hatten die auch schon so eine Spektralbrillen und sonst sowas, aber die Ideen sind da halt irgendwie da drin und ich finde es niedlich, dass sie da drin sind. Und ich finde, der Film ist auch, der hat auch durchaus ganz gute Punkte. Er hat auch ganz passable und in manchen Fällen sogar sogar mehr als passable Performances, die mir durchaus gefallen, die ich gerne sehe. Mhm. Ich finde den Film nicht schlecht. Ich finde ihn wirklich nicht schlecht. Ich finde ihn nur irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, er könnte mehr sein, als er ist.
Ich finde das gut. Wir sollten das vielleicht nochmal aufgreifen mit dem Computer oder Videospiel. Weil ich finde den Gedanken eigentlich ganz hübsch, mir sowas vorzustellen, wie die 13 Ghosts Welt im Rahmen eines Videospiels wie Resident Evil oder Alone in the Dark.
Ja, genau.
Ich glaube, es wird ganz gut passen, ja.
Deswegen sage ich, also ich meine ganz ehrlich, das Ding fängt an und sieht halt ehrlicher, also das sieht aus wie Direct to Video und das kann man doch nicht ernst nehmen. Also ich meine ernsthaft. Also F. Murray Abraham, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich immer an, dem würde ich nicht trauen, der hat schon Mozart umgebracht und
Also F. Murray Abraham als enigmatische Figur zu besetzen, die sich dann später als Bösewicht herausstellt, ist jetzt nicht die subtilste Entscheidung in Sachen Casting.
Absolut, absolut. Aber man sieht halt, wie er Spaß hat daran, so in so einem Dummfug halt irgendwie mitzumachen. Ben Kingsley kann sowas auch wahnsinnig gut.
Und
von daher, ich freue mich halt tatsächlich, einen Schauspieler wie Abrams in auch solchen Sachen zu sehen, weil ich irgendwie denke, klar, du ganz ehrlich, für den Paycheck kann man auch mal ein bisschen Blödsinn machen, finde das gut. Und Matthew Lillard ist irgendwie verdammt irgendwie im Prinzip dauerhaft seine Rolle aus Scream halt wieder nachspielen zu müssen, aber sie geben ihm halt im Laufe des Films ein bisschen mehr zu tun damit und ich finde das ganz, ganz sympathisch, weil ich sehe ihn tatsächlich ganz gerne. Ich glaube, wir hatten ihn ein paar Mal jetzt schon im Podcast, aber nie so richtig ausführlich, also außer bei Scream. Ja. Aber ich mag ihn halt meistens und ich freue mich halt immer, ihn zu sehen, war bei Twin Peaks ja auch schon so. Und ich finde ihn tatsächlich ganz, ganz, ganz cool, dass sie ihn halt am Anfang das machen lassen, wofür er bezahlt wird. Nämlich ein bisschen rumgeifern und auch sabbern und Zeugs, ne? Und ein bisschen verrückt spielen. Und dass ihm aber später eben tatsächlich halt einfach auch eine deutlich tiefgründigere, möchte es eigentlich nicht so sagen, aber sagen wir mal, eine Figur mit mehr Inhalt, ja, spielen zu lassen, die eben auch tatsächlich die Story mal ein bisschen voranbringt, fand ich auch gut. Tony Shalhoub ist eine interessante Wahl, weil ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, dass er im Jahre 2001 einen solchen Film tragen hätte sollen können. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich glaube, ich kannte ihn zu dem Zeitpunkt aus Galaxy Quest. Da muss ich schon anfangen, drüber nachzudenken, woher noch.
Ja.
Das ist ja nun etliche Jahre vor Monk. Also von
klassischer What's-His-Face-Schauspieler. So in tausend einer Nebenrolle schon mal gesehen, aber man kann ihm wenig Filme zuordnen als Tony Shalhoub-Vehicle. Also
von daher
Galaxy Quest bin ich auch dabei und dann hört es bei mir auch langsam schon auf.
ihn halt irgendwie so ins Zentrum dieser Geschichte. Ich meine, er spielt tatsächlich einen ganz guten Familienvater mit melancholischen Touch und all das. Er macht das, er macht seine Sache voll in Ordnung. Aber es ist halt trotzdem seltsam, ne? Also normalerweise würde man vermutlich jemand anders da besetzen. Wie eben zum Beispiel jemand wie Liam Neeson, der gerade im House on Haunted Hill unterwegs war.
The Haunting war das, glaube ich.
Ach, was? Ach, ja. Genau. Und ich meine, Shannon Elizabeth da reinzubringen, ist eben auch natürlich eine voll nachvollziehbare Entscheidung gewesen, ja, weil zu dem Zeitpunkt dachte man ja noch, sie könnte ein Star werden.
Ja, ich glaube, mit Lillard und Elizabeth hat man so auf genau die falschen Leute gesetzt aus diesen sehr erfolgreichen Franchises, um die hier reinzunehmen. Ja. So von wegen, ja, das sind die heißen Namen. Nee, nicht hier die wirklich jeder sehen will. Wir nehmen mal Lillard und Elizabeth. Ja. Und aus beiden ist ja nicht wirklich viel geworden. Ich glaube, sie hat ihre Schauspielkarriere komplett rangegeben ein paar Jahre später. Und Lillard ist mittlerweile auch hier und da zu sehen in wirklich guten Charakterrollen.
Ja.
Aber eben auch weit davon entfernt, ein Star zu sein.
Ja,
auch einer dieser Kategorie. Es gibt diese Rubrik am Ende, glaube ich, von jeder Ausgabe des Stern. Was macht eigentlich? da passen beide eigentlich relativ gut rein. Ich muss nur die Inhaltsangabe vorlesen, deswegen gucke ich so ein bisschen. Ich gucke nicht auf die Uhr, aber ich warte, dass du fertig bist. Dann schiebe ich mal kurz die Inhaltsangabe rein und darfst du gerne weiterreden.
Na, vielen Dank.
Nee, das war alles nämlich sehr gut. Ich möchte doch drauf eingehen. The Man 23, falls man den so ausspricht, schreibt hier, als Onkel Cyrus auf einer Geisterjagd ums Leben kommt, hinterlässt er seinem Neffen Arthur und seiner Familie ein Haus, welches auf den ersten Blick einfach großartig zu sein scheint. Gläserne Wände mit seltsamen Inschriften, sehr geräumige Zimmer mit einfach unglaublichen und unschätzbaren Inhalten. Das Ganze sieht mehr wie ein Museum oder eine Ausstellung aus, aber nicht alles im Haus kann man mit dem bloßen Auge erkennen. Für manches braucht man eine spezielle Brille. Aha. Mit dieser sehen unsere Protagonisten verängstigende Dinge, die nicht allzu freundlich auf sie reagieren. Und damit nicht genug, durch einen Mechanismus werden alle in diesem Haus eingesperrt und sitzen in der Falle. So. Habe ich alle Beteiligten vor der Kamera genannt? Ich glaube schon jetzt, ne?
Ja. Außer
vielleicht Ra Digger. Introducing Ra Digger als Maggie.
Ach, die war das, ja.
Ja, auch so eine Rolle, die ich befremdlich fand. Vor allem, weil eben so ein bisschen Rap-lastiger Score gespielt wird, wenn sie auftritt. Und ich fand das eine interessante Wahl, was man, glaube ich, heutzutage nicht mehr bei einer Besetzung dieser Rolle mit einer Person of Color so machen würde. Überhaupt der Score, den fand ich absolut grässlich. Weil der hört niemals auf zu spielen. Es ist wie eigentlich mit Tangerine Dream in The Keep. Von daher, ich möchte ehrlich gesagt gar nicht so große Unterschiede machen, weil da hat man auch das Gefühl, Tangerine Dream, der Score setzt nie aus. Aber hier hat mir der Score eben nicht gefallen. Das ist der maßgebliche Unterschied. Sodass ich mir irgendwann dachte, hör diese verdammte Musik irgendwann auf. Und ich wollte vielleicht noch eben einschieben, ich fand den schlecht. Ich fand den leider schlecht. Ich kann doch nicht mal, nicht grauenhaft, desaströs, furchtbar, unguckbar, nicht so. Also ich habe den schon geguckt und dachte mir, ja, das ist jetzt irgendwie nicht, keine anderthalb Stunden meines Lebens, die ich wiederhaben will vom Film oder seinen Machern. Alles okay. Aber ich bin froh, dass es diese Art von Kino nicht mehr gibt. Dass er verdienten Tod gestorben ist. So hochbudgetiertes Effektkino, was einfach nur auf niederschwellige Reize aus ist, die zu befriedigen und sonst gar nichts. Der Score ist scheiße, das Drehbuch ist scheiße, die Schauspieler werden verheizt, das Setdesign ist toll, aber ich habe eben danach dieses Gefühl der Leere gehabt nach dem Film und fühlte mich sehr, sehr traurig ein bisschen, ja.
Okay. Oh Gottchen.
Weil die Sets sind toll. Ich liebe Haunted House Horror und wir haben ja über einige wirklich bessere Beispiele dessen auch schon hier geredet im Podcast.
Ja.
Und ich fand es so bedauerlich, diese tollen Sets zu sehen, die, du hast ja völlig recht, an Cube meets House in Haunted Hill meets Hellraiser erinnern. Und dann ist der Film am Ende nicht ein Zehntel so gut wie einer von den drei genannten.
Ich erinnerte mich zumindest daran, dass ich ihn, als ich ihn damals gesehen habe, und das muss ja etwa so in dem Zeitraum gewesen sein, also 2001, 2002, dass ich ihn tatsächlich ernsthaft gruselig fand. Das habe ich jetzt aber auch gar nicht gesehen, ne? Und das mag eben auch daran liegen, dass eben, ich möchte das gar nicht ausreden, ganz im Gegenteil, ich kann das total nachvollziehen, das so zu sehen. Der Film nimmt sich halt ganz, ganz viele Anleihen, nicht nur bei dem Original, das ein Remake ist, sondern eben an allem, was ihm zu dem Zeitpunkt irgendwie angesagt war. Ne? Das weiß ich, keine Ahnung, hier The Jackal. Das ist, glaube ich, ne, mit dem Käfig, den Kopf im Käfig und sowas. Der Typ mit den ganzen Nägeln im Körper und sowas. Also,
sieht aus wie Zenobiten, ne?
So natürlich, klar. Es sieht irgendwo zwischen Zenobiten und wie hieß auch gleich die Computerspielereihe hier mit Pyramid Head?
Silent Hill?
Silent Hill, danke, genau. Das ist alles nicht irgendwie originell großartig, aber es ist durchaus relativ effektiv. Die Art und Weise, da immer so ganz, ganz kurz nur hinzuschneiden, ist voll nachvollziehbar. Ich wünschte halt, sie hätten halt noch ein bisschen mehr Aussagekraft, alles in allem. Also es ist eben es ist eben auch alles so herrlich an den Fingern herbeigezogen. Dieses alte Buch, das eben genau sagt, welche Art von Geist irgendwie von hier Onkel Cyrus irgendwie eingefangen werden muss, damit eben das Ritual am Ende durchgeführt werden kann, was so als Prämisse gar nicht blöd ist, aber es ist schon sehr präzise. Wenn ich mir vorstelle, halt irgendwie, keine Ahnung, ich öffne das Necronomicon, ja, und da stehen dann halt irgendwie so Beschreibungen von Geistertypen, die es, keine Ahnung, vielleicht alle 1000 Jahre mal in der Form gibt, finde ich schon komisch. Also ich habe hier das Gefühl, dass das Design von den Geistern zuerst kam und sie dann versucht haben, daraus irgendwie eine Story zu bauen.
Ja.
Und das steht dem Film im Weg. Sie haben natürlich eben, ich sagte ja gerade schon, sie haben halt diesen Remake-Aspekt, den sie irgendwie bedienen müssen. Mhm. Und dann haben sie eben diese sich bewegenden Paneele und all diese ganzen Geschichten, mhm. was ein schöner Einfall ist. Und dann müssen sie irgendwie gucken, wie sie das alles zusammenbekommen. Und dann versuchen sie es irgendwie noch persönlich hinzumachen. Auch alles überhaupt keine Punkte, die meiner Meinung nach wirklich ernsthaft in Frage gestellt werden müssen. Ich finde das total in Ordnung. Ich finde es sehr, sehr, sehr gut zu sagen, hey, wie ist er noch gleich? Arthur kriegt eben das Haus von Onkel Cyrus, der natürlich nichts Besseres zu tun hatte, als die verstorbene Frau von Arthur eben als Geist einzufangen, weil sie eben ins Buch passt, um halt in der ganzen Geschichte eben noch was Persönliches zu geben. Es ist voll in Ordnung. Es funktioniert. Und wenn du eben noch jemanden hast wie Tony Shalhoub, der eben entsprechend traurig gucken kann, super, funktioniert. Aber was eben nicht funktioniert, ist, was macht denn dieser Geist da eigentlich? Warum muss der da drin sein? Welche Aufgabe hat denn eigentlich jeder einzelne Geist, außer dass er da ist? Ja, und wenn ich anfange, über solche Dinge nachzudenken beim Gucken, dann stimmt irgendwas nicht.
Ja, für die Figuren in dem Film scheint es ja irgendwann relativ schlüssig zu sein. Das hat mich so ein bisschen überrascht, weil mein Gefühl war gegen Ende des Films, dass sie eigentlich schon zumindest Arthur und Dennis sowieso ja vor Beginn, weil er hat ja voll den Plan, er lässt bloß kein Wissen zu Beginn, eigentlich relativ gut durchschaut haben, was Sache ist, was Phase ist und auch wie sie die Geister besiegen. Wenn ich als Zuschauer immer noch bis zum bitteren Ende darüber nachgrübele, was ist das eigentlich alles, was wir da sehen? Diese sphärischen Ringe, diese Geister, diese Glasscheibe, wie funktioniert das alles gar nicht? Also für mich hat das einfach eine interne Logik, die nicht da ist, organisch, sondern die mir immer nur von den Figuren durch Dialogszenen vermittelt wird, von wegen, wir müssen das und das tun, um sie zu besiegen. Und ich denke, okay, wie habt ihr das gerade euch hergeleitet? Ich habe sie mich nicht begriffen. Ja. Dabei ist der Film reine Exposition. Also entweder gibt es schlechte Gags oder die Handlung wird erklärt. Es wird das Regelwerk erklärt. Und trotzdem saß ich die ganze Zeit davor und dachte, ich wäre komplett aufgeschmissen. Ich habe keine Ahnung.
Wobei ich die Idee gerade zum Beispiel mit dem Tragen der Glaswand mit dem Bandspruch drauf, die fand ich tatsächlich ganz, ganz gelungen.
Fandest du es gut inszenatorisch umgesetzt?
Bedingt. Ich finde die Idee tatsächlich ganz gut, dass sie praktisch den einzigen Schutz, den sie haben, mit sich rumschleppen und dass der dann eben auch noch so unhandlich ist, dass es eben, dass er sie zwar quasi schützt, aber eigentlich nicht sinnvoll ist als Schutz.
Ja.
Fand ich gar nicht so blöd. Und dass eben genau dieser Aspekt dann dazu führt, dass eben nur einer der beiden gerettet wird. Ich kann das auf einer Story-Ebene kann ich das total nachvollziehen, warum man sowas so macht. Mhm. Ich glaube, es wäre vielleicht etwas cleverer gewesen, das noch ein bisschen anders einzuführen oder ich glaube, dem Film fehlt Spannung.
Ja, das auf jeden Fall.
Weil die Ideen sind nicht blöd, ernsthaft, die sind echt nicht blöd. Sie haben auch visuell haben sie echt ein paar Sachen, nochmal nicht sehr originell, aber durchaus sehr, sehr effektiv. Wenn sie eben dann langlaufen und dann eben einfach mal kurz die Brille aufsetzen, dann sehen wir als Zuschauer etwas, was vorher nicht da war. Das ist schon creepy. Es kann creepy sein, wenn man das damit tut, aber sie tun es eben nicht.
Ich würde gerade sagen, das Potenzial ist ja da.
Ich glaube, die einzigen Momente, in denen ich persönlich so etwas Ähnliches wie Gefahr gespürt habe für die Figuren, sind, ich glaube, das erste Auftauchen von dem Jackal, wenn hier Shannon Elizabeth irgendwie angefallen wird.
Ja.
Und dann später, wenn Dennis halt dran glauben muss.
Ja.
Das sind, glaube ich, die einzigen beiden wirklich spannenden Szenen für mich gewesen. Ansonsten fand ich aber eben, ich habe mich halt gefreut über bestimmte Ideen, die sie reingebracht haben. Und manchmal funktionieren sie besser als andere. Also ich finde zum Beispiel die Idee mit der The Angry Princess wird sie genannt, die sich in der Badewanne irgendwie umgebracht hat und all das. Da ist eben auch eine Menge Potenzial hinter gewesen, um auch durchaus eine melancholische Geistergeschichte zu erzählen. Und ich habe diese ganzen Ansätze gesehen und habe sie gut geheißen, möchte ich sagen. Ja, und eben wir sehen etwas, was Shannon Elizabeth gerade nicht sieht und so. Es funktioniert durchaus. Aber es ich gebe dir dahingehend recht, es kommt halt nichts bei rum.
Ja. Ich lege keinen Wert darauf, dass du mir recht gibst. Ich meine, ich finde ehrlich gesagt noch fast erst so reizvoller gefunden, wenn du gesagt hast, ich finde den Film uneingeschränkt gut und jetzt erzähle ich dir mal warum und dann hätte ich vielleicht sogar noch besser Konter geben können. Aber ich sehe auch das Potenzial darin in 13 Ghosts für einen besseren Film. Er trifft nur für mich eben leider in jeder Hinsicht die schlechteste Entscheidung. Ich finde beispielsweise, was du genannt hast, die Attacke auf Shen Elizabeth, auch cool, gut inszeniert, ist ein echter, einer der wenigen, finde ich, authentisch guten Spannungsmomente in dem Film. Dann wiederum gibt's aber erstmal kurzen, aber deutlich sichtbaren Close-Up auf ihre Hupen, weil es eben ihre bestimmte Charakteristik, das ist das Mädchen mit den dicken Hupen.
Ja, ja.
Und der Sohn ist der Junge mit dem Tretroller und Tony Shalhoub ist eben der mit den traurigen Augen, wie du ihn gerade bezeichnet hast. Und alle sind irgendwie so wahnsinnig flach gezeichnet und müssen eben immer so diese sehr, sehr schmal gezeichnete Rolle, die sie eben haben, wie ihre Charaktere, wie ihre Figuren definiert sind, erfüllen und eben überhaupt nichts anderes. Und das macht es mir eben schwer, sie jemals so als echte Figur, mit denen ich mitleiden, mitfiebern kann, zu begreifen, weil sie sind eben für mich ist eben Shalhoub bis zum Ende einfach nur die Trantüte und Lillard ist eben die Figur, die er eben auch in den Scream-Filmen schon spielte. Und das Drehbuch tut ihnen eben auch keinen Gefallen. Und deswegen fallen eben all diese Momente flach, die, glaube ich, wirklich das Potenzial hätten, gut zu funktionieren. Vielleicht sind auch einfach 13 Geister zu viel des Guten, dachte ich mir hier und da. Ich meine, es gibt schon Grund, warum im ersten Hellraiser, warum es nur 13 Obiten gibt. Ja, klar. Weil dann können die wirken. Und so haben wir eben inflationär viele Geister und die sieht man alle nur für Bruchteile von Sekunden.
Und die wenigsten haben auch wirklich was Ernsthaftes zu tun.
Ja, ne? Aber die sehen ja gut aus. Und da wiederum, genau wie beim Set-Design, gucke ich eben auch hier auf die Effektarbeit der KMB Effects Group, also Kurtzman und Tara Bergman, die ja mittlerweile diesen Mega-Erfolg haben, auch mit Walking Dead und sowas. Also die auch wirklich auch ihr Handwerk verstehen. Und denke mir, schade. Ihr habt so coole Kreaturen. Also einige sind so ein bisschen überzogen, möchte ich sagen, um nur ernsthaft erschreckend zu wirken. Mhm. Andere wiederum, wie zum Beispiel die du gerade von dir erwähnte Dame in der Badewanne, die sind echt schaurig, durchaus. Ja. Könnten sie sein, wenn der nicht irgendwie alle 2 Sekunden irgendwo hingeschnitten würde mit irgendwie ratatatata Musik auf der Tonspur.
Ja. Ich kann das so gut verstehen. Nee, ich kann Ihnen leider nicht sagen, dass ich ihn uneingeschränkt gut finde. Ich sehe halt das Potenzial und freue mich dran. Mhm. Und beurteile vielleicht dadurch eben eher das, was ich gerne sehen möchte, als das, was mir tatsächlich geboten wird. Weil ich würde im Traum nicht einfallen, dir bei irgendetwas zu widersprechen, was du da gerade gesagt hast. Du hast völlig recht. Das ist völlig recht. Aber ich habe auch hierbei eben eher so das Gefühl, es stört mich weniger. Vielleicht bin ich einfach nur dankbar, dass es überhaupt so einen Film gibt oder so. Ich weiß es nicht.
Warum auch nicht? Und der Film ist ja auch, ich meine, insofern ist es ja auch vollkommen, ist die Wahl, 13 Ghosts zu remaken, ja auch keine verkehrte, weil das ja auch kein im klassischen Sinne guter Film ist. Und man da auch nicht argumentieren kann, oh, ein Meisterwerk des Genre-Kinos wird jetzt besudelt durch ein unnötiges Remake. Nee, sowas kann man durchaus remaken. Es ist eine interessante, durchaus potenziell reizvolle Prämisse, aus der man was Gutes machen kann. Sie tun es eben nur in meinen Augen nicht. Und ich glaube, mein Problem ist so ein bisschen auch, um den Film jetzt so ein bisschen auch zu verschonen von allzu kritischen Worten meinerseits, dadurch bedingt durch die Produktionsumstände. Du hast zu Beginn was Interessantes gesagt mit Direct-to-Video-Horror, dass die ganze erste Szene für dich so wirkt. Und ich gebe dir natürlich recht. Und ich glaube, ich hätte weniger großes Beef mit dem gezeigt, wenn ich eben nicht wüsste, dass dahinter Leute wie Zemeckis stehen und Joel Silver und dicke, fette Hollywood-Kohle, um sowas zu produzieren. Und einfach irgendwie vielleicht ein talentierter Jungregisseur, der sagt, oder Regisseurin, der sagt, ich habe irgendwie ein kleines sechsstelliges Budget und ich mache da mal was draus. In dem Moment, wo ich mir bewusst mache, das ist eine große Studioproduktion von großen Hollywood-Producern und hat 50 Millionen Dollar gekostet, frage ich mich die ganze Zeit, wo ist das eigentlich hingegangen?
Ja.
Bestimmt nicht ins Drehbuch. In die Sets, ja, vermutlich.
Ja. Aber ich glaube, das ist das große Problem des Films. Wir haben es, glaube ich, jetzt auch schon ein- oder zweimal angesprochen, dass eben alles so gut aussieht, ohne dass es aber eben wirklich was zu bedeuten hat.
Ja.
Ne? Ich meine, wenn eben tatsächlich die große Aussage des Films ist, dass Liebe die stärkste Kraft im Universum ist und der traurige Tony dann halt sein Leap of Faith dann irgendwie vollführen muss, um seine Familie zu retten und dann seine verstorbene Frau dann noch da irgendwie noch Abschied nehmen kann. Also dann denke ich mir, ernsthaft?
Dafür wenn, bin ich ja, nicht hier.
Nee, dafür bin ich wirklich nicht hier, weil das habe ich schon 20, 100, 1000 Mal gesehen. Nee, das ist, ich hätte da gerne schon, also es muss ja keine abgründige Aussage sein, wie eben zum Beispiel bei, keine Ahnung, Hellraiser oder sowas.
Ja.
Aber irgendetwas Gehaltvolleres als goldene Kalendersprüchlein kann ich schon erwarten, finde ich.
Das ist eine Sache. Die andere Sache, die mich eben massiv am Skript gestört hat, ist der unbedingte Wille, so häufig wie möglich lustig sein zu wollen. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, bei dieser Art der Inszenierung, die enorm temporeich ist, enorm Effekt getrieben, die einfach wirklich auch atemlos ist. Also da passiert unglaublich viel, wenn ich erzählerisch zumindest auf der Bild- und Tonebene, warum man es für nötig befunden hat, jeden Moment vollzustopfen mit irgendeinem Gag, mit irgendeinem Spruch von Lillard oder Ra Digger hier, die Maggie spielt, der in eine humoreske Richtung geht. Es passt nicht zur Tonalität des Films, wenn eben gerade Maggie um ihr Leben rennt und schreit, oh, and I just got my nails done. Dann frage ich mich eben, in welchem verqueren Kopf ist sowas gewachsen? Wer schreibt so ein Drehbuch, wo irgendwie der dramaturgische Höhepunkt erreicht ist und jeder um seine eigene Haut kämpft und fürchtet? Und dann kommen eben nochmal solche Sprüche, nachdem sie bereits gesehen hat, wie da ein zerteilter Anwalt liegt. Und es wird eben auch kommentiert mit, oh, da ist ein halber Anwalt. Was irgendwie noch einigermaßen lustig ist.
Ja.
Aber die Nagelnummer eben nicht mehr. Das ist einfach zu viel des Guten für meinen Geschmack.
Ja, ich vermute mal, da hat irgendeiner geglaubt, dass es Comic Relief bedarf, weil das alles so spannend ist.
Ja, spannend und tragisch und actionreich und witzig und das alles in 80 Minuten bis zum Abspann. Denn der Film ist nach 80 Minuten vorbei. Ich glaube, nach 81 Minuten setzt der Abspann ein.
Ja.
Es braucht es eigentlich gar nicht, ne? Die sind einfach alle die Klappe. Wenn die alle die Klappe halten würden, wäre der Film für dich, weiß ich nicht, würde der Film für mich von einem 2-Sterne zu einem 4-Sterne-Film werden. Fast.
Ja, aber dafür bestellt man halt eben keinen Matthew Lillard.
Ja, natürlich.
Und,
ja.
Wenn man so etwas von F. Murray Abraham braucht, dann dreht man halt mit ihm Amadeus, ja, und nicht das hier. Und also von daher, das ist man merkt dem Film halt echt an, dass sie bestimmte Vorstellungen davon hatten, was sie gerne machen möchten in dem Film. Und ich glaube, dass ihnen das auch durchaus gelungen ist. Und das ist halt dieser ganze Mechanismuskram halt in dem Haus selber. Und eben diese ganzen Brillen, diese ganze Brillenoptik umzusetzen und sagen wir mal, eben eine Familie da reinzupacken, wie es vermutlich nicht mehr in dem Sinne gemacht wurde seit Poltergeist.
Ja, ja.
Und all das. Ich glaube, das sind so die Versatzstücke, also das, was man halt so in so einen Pitch halt irgendwie schreibt, mit dem dann der Film an den Start gegangen ist. Und dann hatten sie, glaube ich, das große Problem, das halt in einem Drehbuch miteinander so zu verknüpfen. Ja, also, aber wie nochmal gesagt, mir macht der Film ja durchaus Spaß. Er ist halt nicht überkandidelt genug, um halt praktisch eine Gruselkomödie oder sowas zu sein. Und da sehe ich dann natürlich auch dann Hinweis, dass eben der Humor eben oftmals einfach fehlgeleitet ist. Er ist aber eben auch nicht, abgründig genug, um halt ein Klassiker des Genres zu sein, des subversiven Horrorfilms und all das. Aber ich glaube, in einer Zeit, in der man eben, also genau so wie ich ihn gesehen habe, nämlich in der man halt am Samstag in die Videothek gegangen ist und sich halt irgendwie was aus dem.
Ja, das ist kein Videothekenfilm, das ist ein großer Kinofilm.
Ja, aber so habe ich ihn ja gar nicht gesehen. Also von daher, genau so wie ich ihn damals gesehen habe, ist, glaube ich, genau das Richtige für diesen Film.
Erinnert mich an etwas, an einen Film, der ein paar Jahre später rauskam und der in seiner hysterischen Machart ähnlich ist, aber sehr viel gelungener. Und es hat bei einer gewissen Ironie, dass der, glaube ich, innerhalb des Schaffens der Produktionsfirma von der konkurrierenden Produktionsfirma hier Ghost House Pictures entstand, nämlich Sam Raimi's Drag Me to Hell.
Oh ja.
Ich glaube, du sagst es, weil du magst ihn gar nicht so gern.
Ich mag ihn nicht besonders, nein.
Der ist eigentlich gar nicht so unähnlich wie 13 Geister, nur da nervt mich diese hysterische Tonart sehr viel weniger, weil der hat sehr viele, der lebt sehr viel von seiner Hysterie. Ich finde ihn aber so pointierter, reduzierter und dadurch irgendwie auch treffender, packender in seinem Einsatz, weil er eben nicht durchgehend den Ton auf 11 hochdreht und die ganze diese Lautstärke hält, sondern eben auch immer mal wieder runterschraubt und dann wieder eskaliert. Also und 13 Geister,
das mag in der Wahrnehmung liegen. Also erstens gesagt, Drag Me to Hell ist eben tatsächlich ernst zu nehmen, gruselig. Hm. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich finde ihn moralisch etwas korrupt, aber ansonsten ist aber gut gemacht. Also das ist, ne, also ich kann halt irgendwann sollten wir mal über den
reden. Er hat sogar eine Jugendfreigabe, also.
Ja. Aber ich empfinde tatsächlich 13 Geister gar nicht als so auf 11 hochgeschraubt.
Okay.
Also wenn du es mir so erklärst, dann kann ich verstehen, was du meinst und ich kann gucken, wo ich das vielleicht nachvollziehen kann, aber wenn ich ihn selber sehe, alleine, und ich habe ihn jetzt glaube ich zum zweiten Mal gesehen, hallo, ist das, also mit Ausnahme der allerersten Szene, wenn eben F. Murray Abrams und Matthew Lillard über den Schrottplatz tollen, würde mir das jetzt erstmal nicht als allererster Gedanke kommen, dass das Ding halt so ständig laut und treibend ist und so. Ich hab eher das Gefühl, dass sie eigentlich versuchen, so einen klassischen Geh nicht in den Keller-Film zu machen. Mhm. Und ja, Matthew Lillard brüllt ein bisschen, aber und ich finde diesen Ansatz und dann eben aber eben auch nicht eben das halt in so einem dunklen Gemäuer oder sowas zu machen, sondern in so einer Mischung aus Steampunk und Hightech.
Ja.
Vielleicht spricht mich auch einfach nur das Design mehr an. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß
nicht. Und das ist toll, zweifellos. Ja. Und darum eben umso bedauerlicher. Wie gesagt, mein Bedauern ist bei The Keep noch größer, dass man aus dem Potenzial, was eben auch die Produktionsumstände bargen, gar nicht so viel rausholen, wie man vielleicht hätte es tun können. Aber da lässt sich das einfach auf widrige Umstände schieben, indem man eben sagt, okay, da war offenbar, waren da nicht freundlich gesinnte Produzenten oder Vertriebsleute dahinter, die gesagt haben, nee, so nicht, wir stutzen es jetzt mal zurecht auf eine unguckbare Länge. Ja. Da hat man aber eben 13 Ghosts im Grunde ein unkompromittierter Film, der mit sehr viel mehr Geld ausgestattet ist und sehr viel mehr Möglichkeiten. Und da finde ich es dann eben einfach ärgerlicher, wenn er da nicht funktioniert. Zudem spricht mich einfach die Tonalität nicht an. Das Drehbuch ist beschissen. Aber wie gesagt, du hast die Punkte auch genannt, die gut sind. Und ich würde dir da auch beipflichten. Also der Setdesignerin oder dem Setdesigner, wer auch immer, dem ist da keine Schuld zu geben. Und auch die greifbaren Tricks, also die nicht visuellen Effekte, sondern eben die handgemachten, die sind auch einfach alle sehr hübsch. Also doch, das ist nichts verkehrt daran, aber ich wünschte eben, ich könnte ein bisschen mitfühlen und das kann ich leider nicht.
Ja, okay.
Und Emmeth Davids taucht irgendwie auch am Ende des Films noch auf als Tough Girl.
Ja, genau, Kalina. Den Twist hätte ich uns auch nicht gebraucht.
Ich war etwas überrascht, auch eine so überqualifizierte Schauspielerin wie Miss Davids da drin zu sehen. Aber
sie hat auch schon Army of Darkness gemacht. Also von daher ist sie ja nicht völlig diesem Genre abgeneigt.
Nee, ich meinte für diese Rolle, weil es für mich auch eine relativ. Sie hat eigentlich überhaupt keinen Charakter wirklich.
Ja, naja, es ist im Prinzip mehr oder weniger das, was sonst Mila Jovovich macht.
Ja, ich habe ja was zu tun, genau. Naja, aber die Miller ist ja auch von der Umbrella Corporation da missbraucht und die hat ja auch eine persönliche Motivation, während ich mich gefragt habe bis zuletzt, worin die bei Miss Davids liegt oder beziehungsweise der Rolle, die sie spielt, aber meine Güte.
Ja, offenkundig find sie F. Murray so sexy.
Ja, stimmt. Unglaubwürdig.
Ein bisschen. Ehrlicherweise mindestens genauso unglaubwürdig wie die Tatsache, dass er da irgendwie die ganze Zeit noch mit diesem Mordsschnitt im Hals rumrennt.
Ja.
Und offenkundig auch nicht das Hemd gewechselt hat zwischendurch, weil da ist ja auch noch ganz viel Blut dran.
Ja, das konnte ich auch nicht nachvollziehen.
Ja, dachte ich auch jedes Mal.
Nee, ich dachte auch bei wiederholten Mal, ach, der ist auch ein Geist. Ach nee, der lebt noch.
Richtig,
genau. Der läuft da jetzt seit Tagen rum in diesem matschigen Hemd.
In diesem matschigen Hemd, genau. Aber genau das ist der, darauf wollte ich gerade hinaus, weil ich fand das nämlich tatsächlich ganz clever, ne? Weil es heißt ja die ganze Zeit 13 Geister und so, ne? Und er redet ja auch von dem 13. Geist und dann stirbt er halt vermeintlich halt selbst. Und wir sehen halt nur 12 und dann taucht er eben auf einmal auf und als Zuschauer denkt man halt sofort, ach, er ist der Grund, warum das 13 Geister heißen. Das ist gar nicht so blöd, ehrlicherweise. Kann man auch mal machen. Aber eben dann eben zu sagen, nee, er ist gar nicht tot. Ja, von mir aus, aber warum rennt er dann noch immer in diesem Hemd rum und warum ist er nicht zum Arzt gegangen mit der Wunde da? Drauf geschissen. So, aber es ist
Wäre es ein guter Film, würde man sich diese Frage natürlich nicht stellen.
Das ist genau mein Punkt, ja. Danke. Aber wie gesagt, ich finde ihn aber auch nicht schlecht. Ich finde ihn ja, ich würde nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Aber er ist ein, ja.
Ich fand den jetzt durchaus reizvoll. Ich habe dir geschrieben, ich habe den jetzt im Urlaub geguckt und dir geschrieben, der Film ist so 2001, da geht's kaum. Und ich stehe auch dazu. Das ist eine Art von Kino, die man heute nicht mehr macht. Insofern auf jeden Fall sehenswert. Es war jetzt für mich auch eine komplette, ich glaube im Englischen sagt man Non-Entity. Also der Film war einfach für mich gar nicht mehr da, obwohl ich ihn gesehen hatte. Hatte ich keine nennenswerte Erinnerung mehr daran. Insofern war ich jetzt eben auch neugierig drauf, ihn nochmal zu sehen. Es hat sich jetzt in meinen Augen nicht unbedingt gelohnt, aber es lohnt sich immer mit dir darüber zu sprechen. Von daher, warum nicht mal sowas machen? Also man kann ja überrascht werden.
Ja, toll.
Der Film, über den wir nächste Woche sprechen, ist weniger überraschend und ich glaube auch sehr viel bekannter als beide Filme, über die wir heute Abend so schnatterten. Vielleicht möchtest du kurz sagen, worüber man uns nächste Woche in einer Bonusfolge
wollte gerade sagen, eine Bonus-Episode und ich freue mich natürlich an, geradezu wie ein überdimensionierter Twinkie. Ich freue mich eigentlich so sehr, dass ich eigentlich anfangen könnte, wie ein Toaster zu hüpfen.
Oh.
Ja, doch. Genau. Wir reden nämlich über Ghostbusters 2. Endlich. Nach all den Jahren.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn mag, aber ich gebe Ghostbusters 2 deutlich lieber eine zweite, dritte, vierte Chance als 13 Geister.
Ich glaube, ich habe ihn deutlich häufiger gesehen, aber ja, okay.
Wird ein gutes Gespräch, so oder so, könnt ihr hören, wenn ihr uns unterstützt bei Patreon oder Steady mit einer kleinen Spende, da freuen wir uns sehr darüber und es gibt ja noch so viel mehr. Ansonsten wartet einfach 14 Tage oder hört, wie gesagt, in die Bahnhofskino Extended Edition rein oder ein anderes Spin-off dieses Formats oder lest Daniels Comics. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Es gibt so viele Möglichkeiten, die Zeit zu verbringen mit Stuff, und Content aus unseren Händen.
Oh wei, ist spät.
Ja, ich weiß. Tut mir leid. Es wird besser.
Ja, Gott. In diesem Sinne.
Ja.
Bye, bye.
Adios.
Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios!